Einen wunderschönen guten Morgen. Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. Wir dürfen uns freuen und fröhlich an ihm, denn er hat diesen Tag geheiligt. Und wir als Gottes Kinder dürfen uns zu ihm versammeln, Gemeinschaft zu haben mit dem lebendigen, großen Gott im Himmel, aber auch Gemeinschaft untereinander als seine Kinder. Das ist ein großartiges Geschenk. Vielen Dank für die Einladung, heute wieder bei euch zu sein. Viele von euch kennen mich über viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Trotzdem für die, die mich noch nicht kennen, also Klaus-Peter Schott, verheiratet mit Andrea. Ja, viele Jahre Gemeindeleiter der Ekklesia-Gemeinde hier in Lübeck. Mittlerweile im zweiten, dritten Glied der Gemeinde, wie das so ist. Die junge Generation muss nachwachsen und Positionen übernehmen, die wir einmal hatten. Vom Beruf war ich Hauptkommissar der Bundespolizeiakademie und jetzt natürlich auch im Ruhestand oder in der Pensionszeit, wie man es so schön nennt. Ja, ich habe heute meine Frau mitgebracht. Sie wird mich unterstützen an diesem Morgen zu meinem Gottesdienst. Und das Thema habe ich schon mal kurz vorgegeben. Lasset uns heißt das Thema, was ich mit euch heute teilen möchte. Und in meiner Berufung als Mensch, der Jesus kennt, als ein Mensch, der eine Berufung bekommen hat von ihm, möchte ich sagen, dass ich in der Berufung meines Lebens in der Gemeindedienstzeit eben Hirte und Lehrer bin. Und das wird in meinen Predigten immer wieder durchdringen, eben dieser Gedanke des Hirten, der zusammenhält, der zusammen in der Gemeinde ist und des Lehrers, der vielleicht biblische Wahrheiten versucht zu offenbaren, auszulegen und hineinzugeben in die Gemeinde, damit wir wachsen können. In der Gebetsstunde haben wir schon gehört, Stück für Stück zu wachsen in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und so beginnt es, mein Andrea, mit einer Lesung des Psalms 122.
Guten Morgen. Von David ein Wallfahrtslied. Ich freute mich über die, die mir sagten, lass es uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Frieden, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Frieden sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen.
Ja, ein Psalm. Ja, lasst uns kurz zurückblicken in die Zeit des Staates Israel vor 2000 Jahren. Immer wieder war das Gebot vom Alten Testament hinaufzuziehen nach Jerusalem. Damals festgelegt in den Schriften des Alten Bundes, was wir heute Altes Testament nennen. Und gerade in den Wallfahrtspsalmen lesen wir etwas von der Gemeinschaft, die das Volk Israel hatte. Und deswegen im Psalm 122, ich freue mich über die, die zu mir sagen, lasst uns hinauf zum Haus des Herrn gehen. Ich freue mich über die, die sagen, lasst uns heute zur Gemeinde gehen. Ach, ich bin noch müde, ich habe die Woche so viel gearbeitet. Nein, lasst uns ermutigen, jeder den anderen, lasst uns ermutigend sein, dass wir zum Haus des Herrn gehen. Also in die Gemeinde für uns heute, aber damals für das Volk Israel. Und das war ja manchmal auch nicht so einfach. Für die, die vielleicht in der Nähe von Jerusalem wohnten, war das ein kurzer Weg, vielleicht eine halbe Tagesreise. Also an welche, die aus der Jordanebene aufsteigen mussten. Ich habe mal kurz nachgeguckt, waren 800 Höhenmeter, die man vom Jordan unterbrücken musste, um eben hinaufzugehen nach Jerusalem. Und das waren dann manchmal ein, zwei oder drei Tagesreisen. Erleben wir später einmal den 12-Jährigen Jesus im Tempel. Sie waren dann 2 Tage unterwegs schon und plötzlich merkten sie, Jesus ist gar nicht da. Unser Sohn, wo steckt der? Also 2, 3 Tagesreisen, die man auf sich nehmen musste. Und so mancher hat dann gedacht, ach, dieses Jahr werde ich einmal zu Hause bleiben. Das ist, ich fühle mich nicht gut und all diese Dinge. Und dann kommt eben dieser, fröhliche Aufruf. Lasst uns gemeinsam das tun. Lasst uns ins Haus des Herrn gehen. Und damals, wie dieser Psalm geschrieben worden ist, so erleben wir diesen König David, der eben diese Gedanken hat, jawohl, im Haus des Herrn, da ist die Herrlichkeit Gottes, da ist der Friede Gottes und da ist auch die Gnade Gottes und da ist das, was Gott offenbaren möchte in seinem Tempel für sein Volk. Und wir wissen, dass das ein Stück der Vergangenheit ist. Aber lesen wir auch in der Zukunft einmal, dass wir, wie wir es schon gesungen haben, dass wir hinaufziehen werden nach Jerusalem. Alle Völker werden ihn anbeten, dort im neuen himmlischen Jerusalem, auf der tausendjährigen Friedensreise. Auch da wird das nochmal aufleben. Völker ziehen hinauf nach Jerusalem, um ihm Gott anzubeten. Denn von dort wird Weisung ausgehen von Zion, so singen wir es auch in einem bekannten Chorus. Lasst uns gehen in sein Haus, versammeln uns zu ihm und beten an. So haben wir mal einen Chorus gesungen. Und dieser Text wird ja dreimal wiederholt. Lasst uns ziehen hinauf zum Berg des Herrn. Und damals, da war tatsächlich Friedenszeit. Nämlich nachdem der König David abgelöst wurde durch Salomo, hatte Gott diesem Königreich damals Frieden verheißen für eine ganze Generation, solange Salomo eben König war in Israel. David damals, er war der, der viele Kämpfe bestreiten musste, der viele Kriegszüge machen musste und deswegen die Friedenszeit, die er im Geiste schon vor sich gesehen hat, in den Mauern Jerusalems und deswegen wünscht Jerusalem Glück. Lasst uns für sie beten und Gnade geben für diese Zeit, in der sie gerade jetzt leben. Und dazu möchte ich eine zweite Lesung von meinem Andrea bitten, dass wir im Psalm 124 dann einmal lesen, der genau in die heutige Zeit passt.
Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Ein Psalm Davids. Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, so soll Israel sprechen, wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, als die Völker sich gegen uns erhoben, dann hätten sie uns lebendig verschlungen. So groß war ihr Hass auf uns. Wasser hätte uns überflutet, ein reißender Strom hätte uns fortgespült. Die tobenden Fluten hätten uns überwältigt. Gelobt sei der Herr, der nicht zuließ, dass sie uns mit ihren Zähnen zerrissen. Wir sind entkommen wie ein Vogel aus dem Netz des Jägers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Dankeschön. Ein Psalm, der vielleicht gar in eure Zeit hineinpasst. Und so sind die Pilgerlieder, die gesungen wurden und gesprochen wurden, wenn man hinaufzog nach Jerusalem, da möchte fast sagen, für alle Evangelitäten waren sie bereit und waren textmäßig zugespitzt. Und David, der einmal ruft von dem Frieden in den Mauern Jerusalems, schreibt hier jetzt, wenn der Herr nicht mit uns gewesen wäre, dann wären wir verdorben, dann wären wir besiegt worden, dann wären wir in die Hände der Feinde gefallen. Und vielleicht ist es so auch ein Text, den wir jetzt ganz bewusst sehen können, Psalm 124, das Volk Israel, was unter sehr starkem Druck steht. Das Volk Israel, was dort von Feinden umgeben ist und mit den ganzen Lebenssituationen, die sich dort ergeben. Und David bereitet schon diesen Gedanken einmal, wenn wir uns nicht letztendlich auf den Herrn verlassen würden, dann werden wir verloren. Und Himmel und Erde werden vergehen, dein Wort wird nicht vergehen. Und so leben wir in diesem Wort, auch in diesen Psalmworten, dass Gott schon vorausgesehen hat, viele Situationen, die das Volk Israel durchleben wird. Letztendlich die Rückkehr in das Land der Väter, eines der großartigsten Wunder, die überhaupt geschehen ist. Kein anderes Volk hat diese Möglichkeit gehabt, nach 2000 Jahren zurückkehren in das Land der Väter, was Gott sie hineingepflanzt hat, dort wieder in Jerusalem und in das Gegend, die dort rundherum ist. Und deswegen, lasst uns gehen in sein Haus, versammeln zu ihm und beten an. Deswegen heißt mein Thema heute, lasset uns, ein Wort an die Gemeinde, also an dich und an mich, und dazu gibt es zwei Verse aus dem Neuen Testament, nämlich an die Hebräer geschrieben. Im Hebräer 12 lesen wir, und der Hebräerbrief ist ja ein Brief, der geschrieben ist an Judenchristen, an Menschen, die also die Tora kannten, die alten Schriften kannten, die Verheißungen kannten, die Gott diesem Volk gegeben hat. Und der Hebräerbrief sagt manchmal, um wie viel mehr ist dieser neue Bund da, damit ihr verstehen könnt, was hat Gott für uns getan, was hat Jesus für uns getan. Wie können wir ihm dafür danken, dass er diesen Weg vollendet hat auf der Erde und wieder letztendlich bei dem Vater im Himmel ist. Hebräer 12, zwei Verse. Darum auch wir, die weil wir eine solche Wolke von Zeugen uns haben, lasst uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesu, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte Freude haben mögen, erduldet das Kreuz, achtete der Schande nicht und hat sie gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Darum auch wir. Wir sind gemeint, auch an diesem Morgen, obwohl dieses Wort jetzt fast 2000 Jahre alt ist. Aber genau, es hat die Gültigkeit seines Wortes, was ewig bleiben wird. In der letzten Zeit ist mir sehr aufgefallen, in manchen Dokumentationen, wie man versucht, das Weltall zu erfassen. Und wir haben ja gerade ein neues Teleskop in den Himmel geschickt und das kann jetzt 1000 Lichtjahre entfernt einer Galaxie erkennen. Und ich habe mir vorgestellt, 1000 Lichtjahre, das kann ich gar nicht mehr denken von der Entfernung. So groß ist der lebendige Gott, an den wir glauben, Freunde. 1000 Lichtjahre entfernt. Und wenn wir überlegen, dass der Alpha Centauri gerade mal 4,2 Lichtjahre entfernt ist und wir mit unseren heutigen Möglichkeiten 36.000 Jahre brauchen, um dorthin zu fliegen, dann können wir vielleicht ahnen, wie groß ist der Gott, an den wir glauben. Dieser Gott, der eben außerhalb von Raum und Zeit steht. Der Gott, der dein Leben ansieht, bevor du geboren wurdest, habe ich dich schon erkannt. Durch dein Leben habe ich dich begleitet, immer, immer wieder, bis dann wir einmal bei ihm sein werden. Und er schaut unser Leben mit einem Blick. Er weiß, was kommt. Er weiß, wie es uns gehen wird. Und dieser lebendige Gott, der also diesen Himmel und diese Erde geschaffen hat, der wendet sich plötzlich dir zu, ganz persönlich, und spricht dich ganz persönlich an. Ist das nicht so gewaltig? So ein Gott, den wir haben, der also einmal Himmel und Erde gemacht hat. Und einmal der Gott, der sagt, ich bin dein Gott, ich will mit dir sein, an diesem Tag, an dem du gerade lebst. Und ich will dir helfen, das Leben zu meistern. Und darum, weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben. Geschwister und Freunde, die Bibel ist voll von diesen Beispielen. Hebräer 11, die großen Helden des alten Bundes. Zeugen, was Gott mit ihnen tun konnte, weil sie sich auf ihn verlassen haben. Aber auch Zeugen unseres Lebens. Männer und Frauen, die wir erlebt haben in der Gemeindearbeit. Männer und Frauen, die wir vielleicht jetzt den Brüdern und Schwestern, die Zeugen sind von dem, was Gott tut in der heutigen Zeit, von ihrem persönlichen Leben mit dem lebendigen Gott, weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, lasst uns ablegen die Sünde, die uns immer anklebt und träge macht. Um meiner Brüder und Freunde willen, um meiner Geschwister willen, lasst uns ablegen die Sünde. Sünde, Freunde, ist ein Wort, was heute nicht mehr aktuell ist. Sünde, ja, was ist schon Sünde? Und wir sehen, das wird also ein bisschen zur Seite gedrängt. Und deswegen ist es, dass Sünde niemals uns ganz alleine trifft. Niemand sündigt für sich alleine. Sünde schädigt auch immer andere. Sei es bei mir persönlich in meinem Umkreis oder sei es letztendlich auch in der Gemeinde. Ein Beispiel aus dem Alten Testament in Josua. Da geht es um die Geschichte, dass das die Landeinnahme war. Man hatte gerade Jericho erobert auf Befehl des Herrn. Und nun war da so ein kleines Städtchen, das nannte sich Ai. Und die Kundschafter gucken da mal, wie ist denn da aus? Und dann kommen sie zurück zu Josua und sagen, ach, das kleine Örtchen, das nehmen wir halb, mit halb links nur. Also eine kleine Truppe reicht, um dieses kleine Städtchen einzunehmen auf dem Weg eben ins verheißene Land. Und was passiert? Sie werden jämmerlich untergehen auf diesem Feldzug. Und Josua liegt vor dem Herrn und sagt, Herr, was ist denn, du hast doch mir den Auftrag gegeben, dieses Land einzunehmen. Und nun erleben wir so eine furchtbare Niederlage gegen dieses kleine Städtchen. Und Gott sagt zu Josua, ihr habt gesündigt gegen mich und gegen mein Gebot. Einer aus deinen Reihen. Und da lesen von einem Mann, da heißt es, ich sah unter dem Raub einen köstlichen babylonischen Mantel, 200 Silberlinge und eine goldene Stange, 50 Loden Gewicht. Das gelüstete mich. Und ich nahm es und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meiner Hütte und das Silber darunter. Es gelüstete mich, wurde so an die ersten Schöpfungstage erinnert, wo ja auch die Lust plötzlich da war, von dieser verbotenen Frucht zu essen. Auch das war verboten, das war gebannt von dem Herrn, sie durften das nicht an sich nehmen. Und nun plötzlich kam eben diese Niederlage, weil er gegen Gottes Gebot verstoßen hatte. Sünde, die uns anklebt und träge macht. Die uns anklebt und träge macht. Das ist vielleicht ein Gedanke, den wir alle schon mal so erlebt haben, dass wir ja irgendwie nicht vorangekommen sind, dass wir irgendwie die Freude verloren haben, dass wir irgendwie Lust verloren haben am Hause Gottes. Anklebt und träge macht. Vielleicht das Bild des Wanderers, der eben mit seinen Stiefeln irgendwo durch einen Matsch geht oder im Schnee geht. Die Stiefel werden immer schwerer, weil eben dieser Schnee oder auch der Matsch anklebt. Und wir sind da aufgerufen, die Füße eben ab und zu reinigen, damit es da leichter geht. Aber Sünde auch, was Paulus an die Kolosser schreibt. Nun leget ab von euch Zorn und Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Lüget nicht einander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus und zieht den neuen Menschen an, so geht es weiter. Also anklebt und träge macht. Und dazu bedarf es eben zu, dass wir unsere Füße reinigen. Und das ist das Bild, das Gott gegeben hat. Nämlich in einem Beispiel der Herr Jesus beim letzten Abendmahl. Wer würde diese Geschichte nicht kennen? Jesus mit seinen Jüngern zusammen beim letzten Abendmahl und dann zieht er plötzlich sein Obergewand aus, zieht einen Schuss um, nimmt eine Schüssel Wasser und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Einer nach dem anderen und dann kommt er zu meinem Freund Petrus, den ich so gern liebe. Nicht nur, dass ich Klaus Peter heiße und auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela habe ich eine Urkunde bekommen, da steht drauf Nikolaus Petrus Schott. Weil das im Lateinischen Klaus ist Nikolaus und Peter ist Petrus. Also Petrus war immer schon so ein Beispiel für mich. Einmal in seiner ja, explosiven Art, aber auch einmal da so weit über das Ziel hinausgeschossen hat. Und wäre mir das auch manchmal schon so gegangen. Auf jeden Fall kommt also Petrus. Und jetzt sagt Petrus plötzlich, oh Herr, nie mehr sollst du mir die Füße waschen. Denn ihm war ganz klar, dieser Dienst, den Jesus hier tut, war der geringste Dienst eines Sklaven in einem wohlbehüteten Haus dort in Israel. Wenn man eben mit den schmutzigen Füßen, mit den Sandalen in ein Haus kam und dann wurden einem die Füße gewaschen, damit man saubere Füße hatte, um in den Raum zu gehen, der wahrscheinlich auch mit wertvollen Teppichen ausgelegt war. Nimmermehr sollst du mich waschen. Und Jesus sagt zu Petrus, ja, mein Freund, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Und nun sind wir Petrus wieder in seiner Aktivität. Oh Herr, dann nicht nur die Füße, nein, mich ganz, ja, mein Gesicht, alles, wasche mich. Und Jesus sagt zu ihm, du bist schon rein um meines Wortes willen. Es genügt, wenn ich die Füße wasche, sondern du bist ganz rein. Also, ich bekomme wieder gereinigte Füße, indem ich mich waschen lasse. Geschwister und Freunde, geheiligt durch Jesus Christus, durch sein Opfer von Golgatha, durch sein Wort. Und nun bedarf es eben ab und zu, dass wir uns die Füße waschen, nämlich das, was uns anklebt und was uns träge macht. Denn Sünde lauert nicht nur vor unserer Herzenstür. Sünde lauert auch dort, wo Gemeinde sich versammelt. Der Feind versucht immer wieder, Keile in die Gemeinde hineinzutreiben, zu trennen, auseinanderzubringen, durcheinanderzubringen. Und deswegen bedarf es eben immer wieder einmal, die Füße zu waschen. Es hat einmal einer gesagt, es ist das sogenannte EBV. EBV, aha. Also EBV soll heißen Erkenntnis, Bekenntnis, Vergebung und Reinigung. Das ist das Stückchen, was wir erleben. Freunde, und wir sehen, dieses Wort ist nicht nur ist nicht für die Welt geschrieben, sondern auch für uns als Gemeinde Jesu Christi. Auch wir sind Gemeinde auch an diesem Morgen wieder. Denn wie schnell falle ich in Situationen, ja, wo ich vielleicht nicht ganz die Wahrheit sage, wo ich vielleicht gegen eines dieser Gebote, die Gott mir offenbart hat, ich verstoße. Und dann haben wir als Kinder Gottes diese einzigartige Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Und dazu möchte ich drei Verse lesen aus dem Neuen Testament im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. So wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Worte an die Gemeinde von Johannes geschrieben. Nicht irgendwo an irgendwelche Menschen, sondern an Männer und Frauen, die Jesus Christus angenommen haben in ihrem Leben. Also an mich ganz persönlich. Und wir haben in dem einen Lied schon gesungen, ja, wir sind im Lichte Gottes. Ich weiß, meine Eltern, so der alte Schlag noch, ja, lichtscheues Gesinde war so ein Ausdruck von ihnen. Also Menschen, die nicht gerne in der Öffentlichkeit oder im Licht irgendwo stehen. Und so erleben wir ja auch, dass wir im Lichte Gottes plötzlich erkannt haben, jedenfalls da, wo ich mich entschieden habe für Jesus. Ja, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich brauche eine neue Begegnung oder überhaupt eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wenn wir im Lichte wandeln, und nun kommt das Großartige, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Vergebung und Reinigung, diese doppelte Position erleben wir plötzlich. Und das ist ja nicht nur in den luftleeren Raum gesprochen, sondern das ist ja eine Verheißung aus dem Alten Testament. Und ich habe euch heute wieder was mitgebracht. Einmal diesen drei Bibelverse auf dieser Seite. Und dann habe ich mal geschrieben, Lernvers für jeden Christen. Immer dann, wenn ich dich vielleicht nachts um 2 Uhr wecke, und frage, was steht in 1. Johannes 1, Vers 9? Dann müsste es wie aus der Pistole geschossen kommen. Wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht, dass er mir meine Sünde vergibt und reinigt mich von aller Untugend. Also das bekommt ihr nicht. Und auf der anderen Seite habe ich 5 Positionen aufgeschrieben aus dem Alten Testament. Also Johannes schreibt ja nicht irgendeinen Gedanken, sondern wird der aufgegriffen aus dem Alten Testament, das, was Gott schon prophetisch vorausgesagt hat, wenn es um Sünde in dem Leben von Menschen geht. 5 Bibelstellen aus dem Alten Testament in der prophetischen Vorausschau der Vergebung unserer Schuld. Jesaja 1, Vers 18, da geht es um Umkehr. So kommt denn und lasst uns miteinander reden, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. An den Propheten Jesaja gesagt. Jesaja 38, Vers 17. Sünde nicht mehr vor Augen. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast meine Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Jesaja 44, 22. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und wie deine Sünde wie den Nebel. Ja, Autofahrer manchmal auf der Autobahn, wenn plötzlich der Nebel sich hier auf die norddeutschen Autobahnen legt, runter vom Gas und du kannst kaum was noch erkennen. Und nun spricht Gott, deine Missetaten werde ich tilgen wie den Nebel, der weggeht, wie die Wolken, die weggehen. Michael 7, Vers 19, keiner holt sie zurück. Das ist eines der großen Mysterien der Heiligen Schrift, wo es heißt, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Für mich menschlich nicht fassbar. Warum? Weil ich jetzt begriffen habe, Gott ist der Ewige, außerhalb von Raum und Zeit, der mein Leben kennt, vom Anfang bis zum Ende. Und nun sagt er plötzlich, die Sünde, die ich dir vergebe, der werde ich nimmer mehr gedenken. Das wäre so ähnlich wie, das war schiefgelaufen in meinem Leben und ich bete, Vater im Himmel, du siehst, das war nicht so koscher, was ich da gemacht habe. Vergib mir bitte Schuld und hilf mir beim nächsten Mal, dass es besser wird. Und 3 Tage später erzählst du das Gleiche nochmal deinem Vater im Himmel. Und er würde dir antworten, von was sprichst du denn überhaupt? Was meinst du? Nämlich das, was er einmal vergeben hat, ist für immer vergeben, Freunde. Und das ist ja quasi das Großartige, dass wir frei sein können, dass wir nicht Dinge zurückholen müssen, die einmal in der Vergangenheit waren, weil Gott uns vergeben hat in seiner großen Güte und Barmherzigkeit. Und ich habe noch einen Text gefunden in den Apokryphen. In Sirach 3, Vers 17 heißt es, und in der Not wird an dich gedacht werden. Deine Sünde werden vergehen wie das Eis vor der Sonne. Das ist der großartige Gott, an den wir glauben, Freunde. Vergebung und Reinigung. Deswegen Sünde, die mich träge macht, Lustlosigkeit, oder vielleicht kennen wir das so neudeutsch, ich habe heute keinen Bock. Ja, für die soll jede Sache, Bibelstunde, ach naja, kann ich ja mal schwänzen heute, oder Gebetsstunde, na Gott, es wird vielleicht gar noch schaffen. Aber Freunde, vielleicht ist der Gedanke, dass wir Sünde ablegen, die uns träge macht und dann uns anklebt, so wie es hier der Hebräerbrief schreibt. Noch einmal, darum auch wir, die weil wir eine solche Wolke von Zeugen uns haben, lass uns ablegen, die Sünde, so uns immer Antrieb und träge macht. Lass uns laufen durch Geduld den Kampf, der uns verordnet ist. Denn nach dem Ablegen der Sünde, schreibt es Hebräerbrief, lass uns laufen durch Geduld den Kampf, der uns verordnet ist. Hoffnung für alle, was das interessant ist. In Text heißt es, mit zäher Ausdauer wollen wir auch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Ich erinnere mich an meinen ersten Marathon in Hamburg. 42,195 Kilometer. Und die letzten Kilometer gehst dann von der Elbe, von der Innenalster, dann hinauf zum Fernsehturm. Da steigt nur ganz leicht auf. Aber nach 41 Kilometern in den Beinen, dann denkst du, du läufst einen hohen Steil hoch, Berg hoch. Mit aller zäher Ausdauer wollen wir auch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten, Herr, wenn es auch schwer sein sollte. Er ist ja mit uns. Denn in all diesem Kampf haben wir in einen Blick aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Noch einmal Hoffnung für alle, die jetzt nicht nach links oder rechts schauen, sondern aufschauen auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Warum kann er das sagen? Weil er eben außer Raum und Zeit lebt. Weil er eben all das nur sieht mit einem Blick, wo ich mich einmal wiederholt habe jetzt. Darum, Anfänger des Glaubens, Vollender des Glaubens. Und die Beweisführung dafür ist, er kam in diese Welt. Wir feiern Weihnachten. Wir sehen das Kind in der Krippe. Aber wir sehen auch den Mann von Golgatha am Kreuz. Er erfüllt den Auftrag des Vaters, weil er für alle Menschen starb, dort am Kreuz von Golgatha. Und er hat sie gesetzt zur Rechten Gottes. Also er ist in den Himmel gefahren. Und dort hat er eine bestimmte Aufgabe, Geschwister und Freunde. Er kann uns vertreten vor dem himmlischen Vater. Immer dann, wenn etwas schief läuft und der Verleger, Verkläger der Brüder ist nicht weit zu dieser Zeit. Da heißt es in Offenbarung 12, Vers 10, Ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil, die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagt Tag und Nacht vor Gott. Also, der Verkläger der Brüder und Schwestern, da ist was schiefgelaufen. Und sagt: Guck mal, der kleine Klaus Peter, und was er wieder angestellt hat. Und dann steht Jesus neben dem Vater und sagt: Schau, Vater im Himmel, das sind die Wunden, das ist das Blut, was ich vergossen habe, für Klaus Peter dort vor 2000 Jahren von meiner Zeit angerechnet. Und der Hebräerbrief zeigt das nochmal ganz deutlich, nämlich diesen Dienst, den Jesus dort tut. Da heißt es nämlich schon im Hebräer 4, und wie gesagt, an Menschen geschrieben, die den alten Bund kannten. Die wussten die Zeremonien, die abzulaufen waren. Die wussten, wie es mit den Opfervorschriften war. Die wussten, was am großen Versöhnungstag geschah, am Yom Kippur, wo der Priester einmal in das Allerheilige gehen durfte und das Blut beschränkt hat. Die, weil wir einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasst uns halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unserer Schwachheit, sondern der versucht es anhalten, gleich wie wir, jedoch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Freude zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden in der Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Also, ihr Männer und Frauen, die den alten Bund kannte damals, ein Wort des Hebräerschreibers an euch, denn ihr wisst, was es heißt, hoher Priester, ihr wisst, was es heißt, Opfervorschriften. Und nun sehen wir Christus als den hohen Priester in seiner Vollkommenheit. Er könnte trotzdem nicht mitleiden. Er würde uns nicht verstehen, wenn es irgendwann schiefläuft in unserem Leben. Und deswegen lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zum Gnadentun. Auf den Stufen vor seinem Thron haben wir gerade gesungen. Aus dass wir Barmherzigkeit und Gnade empfinden. Himmelfahrt, die Legitimation Jesu, dass er an der rechten Seite des Vaters sitzt. Deswegen noch einmal ein Blick in die katholische Glaubenslehre. Da erleben wir ja Christ Maria Himmelfahrt. Warum ist das in die Glaubenslehre aufgenommen worden, Maria Himmelfahrt? Weil man glaubt, Maria wird ein gutes Wort für mich einlegen bei dem Herrn Jesus und der Jesus dann wieder beim Vater. Und dann hat man es noch erweitert, indem man den Heiligen, die heilig gesprochen werden, zusagt: Auch ihr habt ein Mitspracherecht dort im Himmel, dort, wenn was schiefgelaufen ist, in meinem irdischen Leben. Und wenn du einmal in einer katholischen Kirche, gerade in Bayern, am Altar auf der Rückseite mal hinschaust, da sind die vielen Zettel, die dort geschrieben sind. Der heilige Josef hat meine Mutter gesund gemacht oder Maria hat für mich gebeten und das ist passiert. Nein, Freunde, die Bibel sagt dazu etwas anderes. In 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Freunde, das ist die Lehre, die wir verstehen. Er ist der Einzige, der für mich eintreten kann vor dem himmlischen Vater. Er ist der Einzige, der eben gen Himmel gefahren ist, in der Legitimation, jawohl, ich sitze als Lebendiger an der Seite meines Vaters und ich werde für dich eintreten, ganz persönlich. Vielleicht schon zum 20. Mal oder zum 30. Mal. Aber er wird da sein. Er wird dir Gnade und Barmherzigkeit schenken. Und ich versuche dann immer, wenn was schiefgelaufen ist in meinem Leben, dass ich sage: Vater im Himmel, und beim nächsten Mal hilf mir, dass ich es besser mache. Und das wird es tun. Er wird nicht nur reinigen, sondern er wird auch heiligen in deinem Leben. Verstehen wir, warum unsere Männer und Frauen im Islam eben glauben, dass auch Mohammed gen Himmel gefahren ist? Weil sie eben die gleichen Gedanken haben. Aber wie gesagt, die Bibel lehrt uns etwas ganz anderes. Hebräer 4, 15 und 16. Barmherzige und Gnade, wenn uns Hilfe Not sein wird, also in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und wenn wir einmal schwach werden, hilft nur der Blick auf ihn, der mitleiden kann, der versucht worden ist, jedoch ohne Sünde. Und der Hebräerbrief verholt dich ein paar Mal in den Gedanken: lasst uns halten an dem Bekenntnis, der Hoffnung nicht schwanken, denn er soll der verheißen hat. Also halten am Bekenntnis, jawohl, das, was wir erlebt haben in unserem Leben, dass Gott an unserer Seite ist, Jesus an unserer Seite ist. Und dieses Bekenntnis der Hoffnung, wir wollen da nicht wanken, sondern fest stehen und glauben, dass er mit uns ist. Eingebettet in Gesamtgedanken eben der Vergebung und Reinigung. Und Hebräer 10, 22, so lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, im völligen Glauben, besprengt unserem Herzen, los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Noch einmal der Gedanke, letztes Abendmahl, Jesus, der den Jüngern die Füße wäscht. Lasst uns halten an Bekenntnis der Hoffnung, nicht wanken, er ist treu, der es verheißen hat. Und lasst uns untereinander selber wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und zu guten Werken. Geschwister, wir sind keine Einzelkämpfer auf dieser Welt. Auch in der Gemeinde bin ich nie Einzelkämpfer, sondern wir werden uns untereinander ermutigen. Lasst uns untereinander selber wahrnehmen, zur Reise zu werken und zur Liebe. Das ist was eine Aufgabe für uns, für jedes Gotteskind. Und dann kommt noch eine Mahnung im Hebräer 10, Vers 25. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie etliche fliegen, sondern einander mahnen, so viel mehr, dass ihr seht, dass der Tag sich neigt. Der Tag sich naht. Haben wir in einem Gebet heute auch schon gehört. Wir glauben ja, dass Jesus wiederkommt. Und viele haben die Ahnung, was sich in der Welt so bewegt. Wird jetzt die Zeit sein, wo Jesus wiederkommt? Ich weiß, mein Bruder Heinz Eckler, der vor einiger Zeit bei euch gepredigt hat, er hat in den 80er Jahren geschrieben, in unserem Gemeindebrief, werden wir die 80er Jahre noch erleben. Denn auch damals gab es so eine ganz reale Naherwartung. Jesus kommt wieder. Und dann ist das wieder ein bisschen verschwunden. Und jetzt bricht das wieder so langsam auf. Jawohl, Jesus kommt wieder. Und manchmal frage ich mich, bin ich einer der Generation, die das erleben wird? Geboren 1948, geboren Staatsgründung Israel. Wenn er den Lebensbaum wieder in die Wüste Sinai pflanzt, das Volk dort aufwachsen wird, wird er zu meinen Lebzeiten wiederkommen? Alle Berechnungen sind bis jetzt schiefgelaufen, Geschwister und Freunde. Denn wir können es nicht berechnen. Denn selbst Jesus sagt, ich werde das vom Vater bekommen, das Go, und dann geht's los. Nein, wir dürfen warten auf das, was er für uns vorbereitet hat. Und Jesus kann ja für mich heute schon wiederkommen. Denn dann, wenn Gott mich abruft von dieser Welt, in dem Moment ist ja Jesus für mich wiedergekommen. Ich werde ja bei ihm sein, für alle Zeit und Ewigkeit. Also wir müssen nicht so sehr warten, dass Jesus direkt zur Entrückung wiederkommt, sondern uns kann es ja eher schon passieren. Und viele, ja, Tausende vor uns haben geglaubt durch die Jahrhunderte, Jesus kommt wieder und sind sonst gestorben, durch das Tor des Todes gegangen. Und Gott hat sich ihrer angenommen. Jesus, das alleinige Opfer für die Sünde. Kein anderes Opfer kann die Sünde tilgen, Freunde. So viele Opfer, die geschehen sind, und all das kann die Sünde nicht tilgen. Deswegen vom Alten Testament, Sünde wird bedeckt und im Neuen Testament, Sünde wird vergeben. Und schon im Gesetz Mose steht, der Sünde sollt ist der Tod. Und dann schreibt Paulus an die Gemeinde zu Rom im 6. Kapitel, Vers 2, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist unsere Verheißung, Schwester. Der Tod ist der Sünde soll, aber die Gabe Gottes, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Du hast ewiges Leben in dir, wo Jesus in dein Leben eingezogen ist. Du bist ein Träger des Heiligen Geistes. Und manchmal erschaut das ein bisschen, wenn ich wieder ganz bewusst daran denke. Jawohl, Kind Gottes, lieber Bruder, liebe Schwester, du bist ein Träger des Heiligen Geistes. Er ist in dein Leben eingezogen. Und er wird den Vater, den Sohn verherrlichen in dir. Die Gabe Gottes, ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Deshalb, und nun den letzten Vers, Hebräer 10, 35, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wir haben eine großartige Zukunft, Freunde, auch wenn es in der Welt so dunkel und vielleicht auch so düster aussieht, vielleicht auch sogar in deinem eigenen Leben so eingeengt bist. Nein, wir werfen das Vertrauen nicht weg, weil wir auf diese große Belohnung warten dürfen, die er bereitet hat. Einmal bei ihm sein, für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.
Amen.
Und noch einmal, ich lege das nach hinten hin, einmal die Seite, und ich habe noch einen Termin bei euch, Freunde, und dann werde ich fragen. Lernvers, 1. Johannes 1, Vers 9. Vers 7 bis 9 wäre ideal, wenn ihr das auswendig könntet. Aber ich würde dann nur den 9. Vers, weil der so wichtig ist für unser Leben. Ne? Dann in den Herzen, auf den Tafeln ins Herzen geschrieben. Wenn der Feind uns anficht, hast du ja nicht immer kleine Bibel oder irgendwas zu deiner Hand oder ein Bruder, eine Schwester, sondern dann kannst du selber aus den Gedanken, die du aufgenommen hast, auf den Tafeln deines Herzens geschrieben, wenn ich meine Sünde bekenne, so ist der Treue und gerecht, dass er die Sünde vergibt und reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Seid gesegnet mit diesem Wort. Amen.